Ich hoffe, es geht dir gut. Und wenn nicht, dann bist du hier genau richtig. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dies hat Jesus gebetet am Kreuz, angesichts und trotz schreienden Unrechts, das ihm widerfuhr. Könnte es sein, dass Jesus angesichts unseres Verhaltens heute stattdessen beten würde: Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen? Wir wissen doch, dass es wirksam wie Gift ist, wenn wir uns nicht vergeben, nicht vergeben können, nicht vergeben wollen, es einfach unterlassen. Wir wissen doch, wie sehr uns diese Haltung schadet. Wir wissen doch, dass es uns geradezu umbringt, wenn uns selbst nicht vergeben wird. Handeln wir danach? Wann hast du das letzte Mal jemanden bewusst vergeben? Nur innerlich? Oder hast du es ihm auch gesagt? Ihn und dich damit freigesprochen? Die heilende Wirkung von Vergebung entfaltet? Und wann ist dir das letzte Mal vergeben worden? Ist es dir einfach zugefallen oder hast du aktiv darum gebeten? Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das empfiehlt Paulus in Römer 12, Vers 18. Soweit es irgend möglich ist, was ist möglich? Im Titel dieser Predigt steht Vergeben an erster Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass die Profis unter euch gleich eine gewisse Erwartung damit verbinden, denn es gibt drei Bibelstellen, die sich unmittelbar bei diesem Thema aufdrängen und über die auch sehr häufig gepredigt wird. Ich tippe mal, die Nummer eins ist der sogenannte Schalksknecht, wie es Luther übersetzt. Was ist denn eigentlich ein Schalksknecht? Ist es ein Fan von Schalke 04? Nein, mit Fußball hat es nichts zu tun. Auch keiner, der den Schalk im Nacken hat, das wäre ja einer mit Humor. Es handelt sich vielmehr um jemanden, der böse ist. Ein Bösewicht ist gemeint. Jesus beschreibt hier also einen Menschen, der böse ist, gemein und ungerecht. Auf die Details dieser Geschichte möchte ich gar nicht weiter eingehen. Ihr kennt sie gut und die Geschichte spricht für sich. Darin geht es darum, dass jemand, dem eine Millionenschuld unbezahlbar erlassen wird, nichts Besseres zu tun hat, als wenige Augenblicke später einen, der ihm nur einige Tausend schuldet, in den Kerker werfen zu lassen, ihm diese Schuld nicht vergibt. Ihm selbst ist Großes widerfahren, zum Kleinen ist er seinerseits nicht bereit. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Deshalb beten wir auch im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Weil das einfach keine einseitige Geschichte bleiben darf. Und weil himmelschreiende Ungerechtigkeiten immer zu vermeiden und nicht mit Gott zu vereinbaren sind. Das war schon die zweite Bibelstelle, die einem vermutlich beim Thema Vergebung einfällt. Die dritte ist auch nicht weit, denn Jesus hat diese Geschichte vom Schalksknecht erzählt, weil Petrus gefragt hatte, wie oft man jemandem vergeben soll. Und Petrus war schon ganz stolz auf seine vorgeschlagenen 7 Mal. Er fühlte sich damit schon sehr großzügig. Und Jesus macht daraus 7 mal 70 mal und meint nicht die rechnerischen 490, sondern er meint, dass wir immer vergeben sollen. Ja, aber können wir das überhaupt? Der Grund, warum wir überhaupt vergeben können, besteht darin, dass uns selbst absolut vergeben wurde. Ist dir das bewusst? Und nicht nur das, uns ist nicht nur absolut vergeben, sondern wir sind sogar gerechtfertigt, wie wir es auch heute im Bibelgespräch gehört haben. Das sagt die Bibel. Was ist damit gemeint? Der von mir sehr geschätzte österreichische Leiter einer überkonfessionellen Bibelschule in den Alpen, Hans-Peter Reuer, hat dafür eine sehr nette Erklärung gefunden, die ich aus seiner Sicht, so gut mir das Österreichische möglich ist, wiedergeben möchte. Dabei erfüllt mich ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, mich erfüllt damit Trauer, denn Hans-Peter Reuer ist vor 2 Wochen beim Paragliden tödlich verunglückt, genau wie sein Vorgänger. Aber, also, er erklärt es so, was Rechtfertigung bedeutet, aus seiner Sicht. Ich vergesse gern mal mein Geld. Und wenn ich dann in eine fremde Stadt komme, um dort zu predigen, und die geben mir dann keinen Kaffee, weil ich zu früh da bin, dann muss ich ja irgendwo ins Kaffeehaus gehen. Also gehe ich da ins Kaffeehaus und sage, ich hätte ja gern einen Kaffee. Aber ich muss gestehen, ich hab mein Geld vergessen. Nur einen Kaffee, bitte. Und dann spiele ich mit meinem Charme, ja, so mache ich das. Und schließlich sagt sie, okay, du bekommst deinen Kaffee. Der Chef ist gerade nicht da, du hast Glück, aber dann hau ab. Am nächsten Tag gehe ich wieder dorthin. Die Kellnerin kennt mich schon und ich sie auch. Und ich sag, echt nett, wieder bei dir zu sein. Und ich hätte gern wieder einen Kaffee. Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich hab mal Geld vergessen. Und die Kellnerin wird so ein bisschen nervös und sagt, nein, das geht nicht. In Deutschland macht man das nicht so. Und ich sage dann, nur einmal noch, nur ein einziges Mal, dann siehst du mir auch nie wieder. Und sie denkt, okay, das ist ja mal ein Versprechen. Und sie gibt mir noch einen Kaffee und dann gehe ich halt wieder. Etwas später habe ich aber wieder Kaffeedurst. Und ich gehe in das Kaffeehaus zum 3. Mal. Hallo, ich hätte gern einen Kaffee, aber rate mal, was los ist. Ich hab mein Geld vergessen. Und dann sagt die Kellnerin, Freundchen, hau ab. Aber in dieser Stadt, da gibt es einen ganz netten Gemeindeleiter und er kennt meine Schwächen. Also geht er in das Kaffeehaus schon bevor ich komme und gibt der Kellnerin 300 Euro. Und er sagt, da wird so ein Typ vorbeikommen. Probleme hat er viele, aber ansonsten ist er ganz in Ordnung. Ist aus Österreich. Der trinkt so gerne Kaffee, aber er vergisst andauernd sein Geld. Hier hast du 300 Euro, gib ihm einfach so viel Kaffee, wie er will. Und ich weiß nichts davon, dass der Gemeindeleiter dieses tut. Und so gehe ich in das Kaffeehaus und sage, guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, aber ich hab mein Geld vergessen. Fragt die Kellnerin, bist du Österreicher? Ja, freilich. Ja, bist du der Hans-Peter? Ja, ich möchte gern einen Kaffee. Gern, bringe ich sofort, setz dich hin. Am 2. Tag gehe ich wieder hin und sage, ich hab mein Geld vergessen. Und sie, kein Problem, willst du noch ein Stück Kuchen dazu? Am 3. Tag wieder und so weiter. Und die gibt mir jeden Tag einen Kaffee. Freunde, was ist der Unterschied zwischen der 1. und der 2. Episode? Sie musste mir den Kaffee geben. Und wisst ihr warum? Er war bereits bezahlt. Und weißt du, warum Gott dir deine Sünden vergibt? Sie sind bereits bezahlt. Wenn Gott deine Sünden vergibt, dann ist er gerecht. Gott wäre ungerecht, wenn er dir deine Sünden nicht vergeben würde, wenn du ihn darum bittest. Und eins weiß ich von meinem Gott, er ist nicht ungerecht. Ich weiß, mein Gott ist gerecht und darum wird er mir vergeben und er wird dir vergeben, denn es ist voll bezahlt. Und dadurch sind wir alle gerechtfertigt. Das ist das Evangelium. Aber warum laufen dann so viele Menschen belastet und freudlos durchs Leben? Vielleicht haben sie irgendetwas getan, mit dem sie nicht fertig werden und wo sie nicht glauben können, dass ihnen Gott das vergeben kann. Dabei ist es ihnen schon vergeben, denn es ist bezahlt. Wenn du im Namen Jesu zum Vater kommst, dann vergibt er zu 100%, weil Gott zu 100% gerecht ist. Wir sind aufgerufen, befreite Menschen zu sein, nicht Schuldbeladene. Und der Schlüssel dazu ist Vergebung. Vergebung ist so wichtig. Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten zeigt das auch, denn dem wird zuerst vergeben und danach wird er geheilt. Und zwischen diesen beiden, zwischen Vergebung und Heilung, ist ein ganz enger Zusammenhang. Es macht krank, nicht zu vergeben. Und es macht auch krank, wenn einem nicht vergeben wird. Umgekehrt hat es eine unglaublich heilende Wirkung, wenn wir beides erleben. Dass wir vergeben, das macht uns frei. Und wenn uns vergeben wird, das befreit uns auch. Und Gott vergibt immer, das steht absolut fest. Ein kleiner Einschub noch dazu, um auch den letzten Zweifel noch zu beseitigen. Als Kind habe ich zwar gewusst, dass Gott mir vergibt, aber ich hatte da so eine komische Überlegung. Ich war in Sorge, wie das denn ist, wenn ich gesündigt habe und es noch nicht vor Gott gebracht habe. Wenn ich dann in so einem Moment sterben würde oder Jesus käme wieder, also zwischen der letzten Vergebung und der nächsten, wenn ich mich wieder an Gott wende, ja, was da wohl passiert, wie ob mich Gott dann da annehmen kann. Konntet ihr folgen? Heute weiß ich, dass solche Gedanken Quatsch sind. Denn das wäre ja das reinste Glücksspiel, je nachdem, wann man stirbt oder wann Jesus wiederkommt. Fakt ist doch, dass sich die ganze Zeit an meinem Status als Gottes Kind nichts geändert hat. Das ist doch genauso, wie wenn ich mit meiner Frau streite, was glücklicherweise nur selten vorkommt. Und wenn wir uns dann wieder vertragen, dann frage ich sie doch auch nicht, ob sie mich wieder heiraten möchte. Diesen Status miteinander hatten wir auch während des Streits. Das steht außer Frage und so bleibt auch dein Status als Gottes Kind unangetastet. Gehörst du auch zu den Christen, die zwar glauben, dass die Sünden aus der Vergangenheit vergeben sind, aber bei den Sünden der Gegenwart, da sind sie schon ein bisschen unsicher und die Vergebung der Sünden, die noch in der Zukunft geschehen werden, an die glauben sie schon gar nicht? Gehörst du zu solchen Christen? Überleg mal dies. Wie viele deiner Sünden waren Zukunft am Kreuz von Golgatha? Alle, oder? Aus der Perspektive des Kreuzes sind alle unsere Sünden Zukunft gewesen. Und sie sind schon damals, vor rund 2000 Jahren, bezahlt und damit vergeben worden. Und damit ist alles bereits gerechtfertigt. Deine Sünden der Vergangenheit, deine Sünden der Gegenwart und auch die Sünden, die du in der Zukunft erst noch tun wirst. Ist das genial? Jesu Blut ist viel wertvoller als die 300 Euro, dank derer Hans-Peter immer wieder seinen Kaffee bekommt. Deswegen wirst du auch nicht nur mit Kaffee abgespeist, sondern du erhältst Vergebung, wenn du darum bittest. Und das ist viel, viel wertvoller. Gibt es da einen Haken? Nun ja. Die Vergebung, die wird dir nicht so einfach unaufgefordert ins Haus geschickt. Aber wenn du sagst, dass du sie haben willst, dann bekommst du sie auch. Wie Hans-Peter seinen Kaffee und ein Stück Kuchen noch dazu. Nun aber zurück zu unserem Miteinander. Wie bedrohlich für unser Wohlergehen Unvergebenheiten sind. Und wie heilsam die Vergebung ist. Kennst du die Broken Windows-Theorie? Damit meint man Folgendes. In Amerika hat man festgestellt, dass wenn in einem Stadtteil ein zerbrochenes Fenster nicht zeitnah repariert wird, dass dies bald weitere zerbrochene Fenster nach sich zieht und dass auf diese Weise solch ein Stadtteil ganz schnell verslammt. Und deshalb heißt dort die Empfehlung, sofort handeln. Sofort das Fenster reparieren, denn so werden Folgeschäden vermieden und der Stadtteil kann intakt bleiben. Übertragen auf dich, deine Seele kann gesund bleiben. Und diese Empfehlung kannst du auch schon in der Bibel lesen, in Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Auch das heißt ja, sofort handeln. Damit es sich nicht weiter eingräbt, damit es schon bald wieder vergessen sein kann. Zugegeben, wenn du zornig bist, dann fühlt es sich vielleicht gerade nicht so an. Es fühlt sich vermutlich gerade nicht so an, als ob du der wärst, der jetzt dran wäre, etwas zu tun. Sehr wahrscheinlich fühlt es sich mehr danach an, soll doch der andere mal. Aber Vergebung ist in allererster Linie eine Entscheidung. Und kein Gefühl. Das ist genau wie bei Liebe. Glaubst du, Jesus hat sich danach gefühlt, als er am Kreuz sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? In diesem Moment? Ich glaube nicht, dass sich Jesus danach gefühlt hat, sondern er hat sich dafür entschieden. Und mit der Empfehlung aus Epheser 4, Vers 26 mache ich persönlich sehr gute Erfahrungen. Ich mag nicht einschlafen, wenn noch etwas ungeklärt ist. Ich schlafe viel besser, mir geht es auch viel besser, wenn es geklärt und vergeben ist. Mit meiner Frau hat das erst 2, 3 oder 4 Mal nicht geklappt, das weiß ich nicht genau. Was ich aber genau weiß, sonst praktizieren wir das. Und immerhin sind wir schon über 30 Jahre zusammen, keine so schlechte Quote. Es ist nicht immer einfach zu vergeben. Manchmal ist es sogar ungeheuer schwer. Aber du befreist mindestens einen Gefangenen damit und das bist du selbst. Versöhnender gehören zwei dazu. Vergeben, das kannst du immer, auch alleine. Aber der hat sich doch noch gar nicht entschuldigt. Pappalapapp. Gib einen Vorschuss. Vergib schon vor der Entschuldigung. So wie Gott dir auch im Voraus bereits vergeben hat. Das haben wir ja eben gehört. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach zu vergeben. Manchmal ist es ungeheuer schwer. Ein amerikanischer Facharbeiter, Max Ellerbusch, erzählt aus seinem Leben. Es war an einem hektischen Freitag, 6 Tage vor Weihnachten im Jahr 1958. Ich befand mich in meiner Elektrowerkstatt und arbeitete fieberhaft, um die Festtage in Ruhe mit meiner Familie verbringen zu können. Plötzlich klingelte das Telefon und eine Stimme am anderen Ende teilte mir mit, dass unser 5-jähriger Sohn Craig von einem Auto überfahren worden ist. Um ihn herum stand eine Menge Menschen, aber als ich auftauchte, wichen sie zurück. Craig lag mitten auf der Straße. Sein lockiges, blondes Haar wirkte nicht einmal zerzaust. Noch am gleichen Nachmittag starb er im Krankenhaus. An der Kreuzung bei der Schule war es passiert. Das Auto war so schnell gekommen, dass keiner es bemerkt hatte. Ein Schüler hatte noch geschrien, gewunken und musste einen Sprung zur Seite machen, um sich selbst zu retten. Der Wagen hatte nicht einmal gebremst. Meine Frau Grace und ich fuhren von der Klinik durch die weihnachtlich beleuchteten Straßen nach Hause. Wir konnten es nicht fassen, was geschehen war. Es dauerte bis zum Abend, als ich an dem unbenutzten Bett vorbeikam, bis mir die Wirklichkeit ins Bewusstsein drang. Plötzlich kamen mir die Tränen, nicht nur wegen des leeren Bettes, sondern wegen der Leere und wegen der Sinnlosigkeit des Lebens überhaupt. Von unseren 4 Kindern war es vor allem Craig, der uns mehr als die anderen half, die schönen Seiten des Lebens zu entdecken. Als Baby lächelte er so fröhlich in die Welt, dass die Menschen oft vor seinem Kinderwagen stehen blieben. Und wenn wir Besuche machten, war es der noch 3-jährige Craig, der unserer Gastgeberin sagte, Sie haben ein wunderschönes Haus. Bekam er etwas geschenkt, dann war er zu Tränen gerührt und er gab es an das erste Kind weiter, das ihn darum beneidete. Wenn solch ein Kind sterben muss, so dachte ich, als ich mich in der Nacht nach jenem verhängnisvollen Freitag von einer Seite auf die andere wälzte, wenn solch ein Leben in einer Minute ausgelöscht werden kann, dann ist das Leben an sich bedeutungslos und der Glaube an Gott eine Selbsttäuschung. Am Morgen hatte meine Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit eine Zielscheibe gefunden. Ein blinder Hass auf den Menschen, der uns das angetan hatte, erwachte in mir. Die Polizei hatte ihn inzwischen in Tennessee verhaftet. George Williams hieß er und er war erst 15 Jahre alt. Die Polizei hat in Erfahrung gebracht, dass er aus einem zerrütteten Zuhause kam. Seine Mutter hatte eine Arbeit in Nachtschicht übernommen und schlief die Tage. An diesem Freitag hatte er die Schule geschwänzt, während sie schlief, ihre Autoschüssel genommen und war mit Vollgas die Straße hinuntergerast. Mein ganzer Zorn über ein blindes Schicksalswalten schien sich auf den Namen George Williams zu konzentrieren. Ich rief unseren Anwalt und bat ihn, Williams schärfstens anzuklagen. Versuchen Sie zu erreichen, dass er als Erwachsener behandelt wird. Die Jugendgerichte sind nicht streng genug. So sah meine Gemütsverfassung aus, als sich etwas ereignet hatte, das mein Leben völlig veränderte. Ich kann es nicht erklären, ich kann es nur beschreiben. Spät in der Nacht von Samstag auf Sonntag lief ich im Vorraum unseres Schlafzimmers auf und ab, und ich hatte die Fäuste gegen die Schläfen gepresst. Ich fühlte mich elend und schwindelig und müde und zu entsetzlich müde. Oh Gott, betete ich, zeig mir, warum das geschehen musste. Und genau in dem Moment In diesem Augenblick zwischen diesem und dem nächsten Schritt wurde mein Leben verwandelt. In der inneren Helle dieses Augenblicks stand plötzlich eine besondere Gewissheit vor mir. Grace saß aufrecht in ihrem Bett, als ich die Tür zum Schlafzimmer öffnete. Sie las nicht, sie tat nichts, sie sah einfach nur gerade aus, wie sie es seit Freitagnachmittag fast die ganze Zeit getan hatte. Ich nahm ihre Hand und versuchte ihr zu sagen, dass die Welt nicht vom blinden Zufall beherrscht werde, dass das Leben einen Sinn hat, dass das Leiden auf dieser Erde nicht das Ende ist, sondern zu einem Glück führe weit über unsere kühnsten Hoffnungen hinaus. Heute Abend, so sagte ich ihr, hat Craig uns nicht mehr nötig, aber ein anderer braucht uns, George Williams. Es ist Weihnachten. Vielleicht gibt es im Jugendgefängnis überhaupt keine Weihnachtsgeschenke für ihn, wenn wir ihm nicht etwas schicken. Grace hörte zu und starrte mich dabei still und unentwegt an. Plötzlich brach sie in Tränen aus. Ja, sagt sie, das ist richtig. Es ist seit Craigs Tod das Erste, was richtig ist. Und es war recht so. George entpuppte sich als ein intelligenter, verwirrter und einsamer Junge, der einen Vater ebenso nötig hatte wie ich einen Sohn. Er bekam sein Weihnachtsgeschenk und seine Mutter erhielt eine Schachtel mit Grace guten Weihnachtsplätzchen. Wir beantragten seine Freilassung und erwirkten sie auch einige Tage später und unser Heim wurde sein zweites Zuhause. Nach der Schule arbeitete er jetzt mit mir in der Werkstatt, trifft sich zu den Mahlzeiten mit uns am Küchentisch und ist Diane, Michaela und Ruth Carroll ein guter großer Bruder. Spürst du die Kraft von Vergebung in dieser Geschichte? Bei allen Beteiligten, darum geht es. Gott möchte uns ein gelingendes Leben schenken und das verhindern wir, wenn wir nicht vergeben. Noch eine Geschichte. Langsam quält sich die Provinzbahn durchs Bergland. Die alte Dampflokomotive schnauft und stöhnt. Sie hat offenbar Mühe, die Reisenden an ihre Ferienorte zu bringen. Überall sieht man frohe, erwartungsvolle Gesichter, doch in einem Abteil sitzen zwei Männer. Da sieht es anders aus. Der Jüngere scheint nachdenklich, ernst, ja, überhaupt nicht glücklich zu sein. Er muss irgendetwas Schweres auf dem Herzen haben. Der Mitreisende betrachtet ihn nachdenklich und fängt dann schließlich an, naja, wie man so anfängt, übers Wetter zu reden und über die schöne Landschaft. Und er versucht irgendwie ein Gespräch anzufangen mit seinem traurigen Gegenüber. Und schneller als er gedacht hat, schmilzt das Eis. Der so ernst aussehende, so unruhig und aufgewühlt wirkende junge Mann fängt seinerseits zu erzählen an. Zunächst scheu, ein bisschen stockend, mit Pausen, aber dann, als er bemerkt, dass es nicht nur bloße Neugierde ist, sondern echtes Interesse, da strömen die Worte aus ihm heraus wie aus einem lange verschlossen gewesenen tiefen Schacht. Ja, ich habe im Gefängnis gesessen, jahrelang, und heute Morgen bin ich entlassen worden. Ich bin nun auf der Fahrt nach Hause. Was für eine Schande habe ich über meine Familie gebracht. All die vielen Jahre haben sie mich nicht einmal besucht und geschrieben, naja, ganz selten. Aber ich nehme es ihnen nicht übel. Ich habe ihre Liebe einfach verscherzt. Naja, vielleicht haben sie mich auch nicht besucht, weil die Reise so teuer gewesen wäre. Und Briefe wurden bei uns zu Hause eh nur ganz selten geschrieben. Ach, und ich hoffe doch, dass sie mir verzeihen. Aber es sieht gar nicht danach aus, wie ich mein ganzes vergangenes Leben nur hasse und bereue. Es ist so furchtbar. Erregt verbirgt er sein Gesicht hinter seinen Händen. Nach einer Weile fährt er fort. Um es meinen Eltern leichter zu machen, habe ich ihnen einen Brief geschrieben. In diesem Brief habe ich ihnen vorgeschlagen, sie mögen mir doch bitte ein Zeichen geben, an dem ich erkennen kann, wie sie zu mir stehen. Wenn der Zug dort direkt an unserem Hof vorbeifährt, dann wäre da eine Möglichkeit. Ich schrieb ihnen, wenn sie mir verziehen haben, dann, ja dann, dann sollten sie in den großen Apfelbaum, der direkt an den Gleisen steht, so ein weißes Band anbringen. Und wenn sie mir nicht verziehen haben, naja, dann eben nicht. In diesem Fall weiß ich auch nicht. Werde ich im Zug bleiben, weiterfahren? Ich weiß auch nicht wohin, irgendwohin. Während der Fahrt wird seine Erregung größer und größer. Der Heimatort rückt immer näher. Und die Spannung scheint unerträglich zu werden für diesen jungen Mann. Er bringt es kaum noch über sich, aus dem Fenster zu schauen, um zu entdecken, woran er denn nun ist, was denn nun passiert. Jetzt kommt schon die Brücke, dort die Schranke, die ersten Häuser und dann, nun tauscht der andere mit ihm den Sitzplatz und verspricht ihm, ich achte auf den Apfelbaum, ich pass auf. Und gleich darauf legt er dem jungen Mann die Hand auf den Arm und sagt, da ist er. Und dann kann er nur noch flüstern, denn seine Stimme ist tränenerstickt. Alles in Ordnung, der ganze Baum ist voller weißer Bänder. Im selben Augenblick schwindet alle Bitternis, alle Sorge, alle Angst, alle Bekümmernis. Beiden ist, als hätten sie ein Wunder miterlebt. Der junge Mann ist gar nicht mehr wiederzuerkennen, so sehr strahlen jetzt seine Augen. Hier ist die Kraft der Vergebung auf der anderen Seite. Was muss das für ein Gefühl sein, einen solchen Baum voll weißer Bänder zu sehen? Und ich bin mir sicher, Gott hat einen solchen Baum für dich geschmückt. Mach dir das bewusst. Und wenn es noch eines weiteren Beweises der Kraft der Vergebung bedarf, dann schaut mit mir diesen kleinen Film. Es ist eine Reportage aus dem Gerichtssaal. Angeklagt ist Gary Ridgway, 48-facher Frauenmörder. Das Wort haben die Angehörigen der Opfer.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Praktizieren wir das? Gehört es zu unserem Alltag, um Vergebung zu bitten und auch jemanden bewusst zu vergeben? Könnte es sein, dass wir solche Gespräche nicht führen, sondern lieber stille Vorwürfe machen, enttäuscht sind, verletzt sind, uns voneinander zurückziehen? Die einen mit deutlich spürbarer Aggression und Aversion gegenüber dem anderen. Andere können sehr gut schauspielern und begegnen sich freundlich nach außen hin, haben aber eine innere Blockade. Kann es sein, dass einzelne von uns anderen aus dem Weg gehen? Ich vermute, dass es viel zu oft gar nicht zu diesem Ich vergebe dir kommt, weil kein konstruktiver Dialog gesucht wird und es die Bitte um Vergebung gar nicht gibt. Kann das sein? Ich befürchte, dass sich viel zu viele an solche Situationen gewöhnen und sich der Tragweite oft nicht bewusst sind, wenn man es einfach so lässt, wie es ist. Ein paar Fragen zur Selbstbeantwortung. Gibt es Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, von denen du dir wünschst, dass sie ihren Fehler, ihre Schuld dir gegenüber einsehen und dich um Vergebung bitten? Wann hast du das letzte Mal jemandem bewusst vergeben? Oder umgekehrt, wann hast du das letzte Mal jemanden um Vergebung gebeten, außer Gott? Gibt es Menschen, von denen du weißt oder ahnst, dass sie dir einen Vorwurf machen? Bring es in Ordnung, gründlich. Unkraut, was man nur an der Oberfläche ausreißt und lässt die Wurzeln drin, das kommt immer wieder. Nenn die Dinge beim Namen, kein Wischiwaschi. Schuld ist immer konkret. Vergeben heißt nicht in jedem Fall auch vergessen. Man kann sich nicht zwingen, Dinge zu vergessen, die geschehen sind. Manchmal ist es auch nicht klug. Wenn ein Krokodil dir die Hand abbeißt, dann kannst du ihm vergeben. Aber du sollst es nicht vergessen, denn das Krokodil bleibt ein Krokodil und es könnte dich vielleicht die zweite Hand kosten. Oft ist Vergessen aber auch gut. Schuld, die immer wieder hochpoppt, die kann keiner gebrauchen. Und wie hält es Gott mit dem Vergessen? Er sagt es zu uns in Jesaja 43, Vers 25. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben aus freien Stücken, ich werde alles Böse für immer vergessen. Und im Psalm 103, Vers 12 heißt es, sofern der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Da steht nicht Norden und Süden. Ist dir das aufgefallen? Ja, wäre das denn ein Unterschied? Na klar, denn Norden und Süden, das sind feste Punkte. Das ist eine Entfernung, die man überbrücken kann. Aber Osten und Westen, da kommt man nie an, das ist endlos. So weit weg wirft Gott unsere Schuld von uns fort, damit sie nie wieder auftaucht. Wie Gott mit Vergessen umgeht, zeigt sich auch an David. Ausgerechnet David, er stellt ihn als Musterbeispiel für andere Könige dar und sagt über ihn gegenüber Jerobeam, David hat mir unverbrüchlich die Treue gehalten, alle meine Gebote beachtet und nur getan, was mir gefällt. Komisch, oder? Wenn man sich so vorstellt, was sich David alles geleistet hat. Was lernen wir daraus? Gott wird niemals eine Sünde ausgraben, die er einmal vergeben hat. Wenn Gott vergibt, dann serviert er die Sünde nicht nochmal, sie ist gestrichen und wird nicht nochmal erwähnt. Kommen wir zum Schluss. Vergeben, vergessen, vertrauen. Vertrauen ist heilsam. Vertrauen ist erstrebenswert. Vertrauen ist eine Wohltat für dich und für dein Gegenüber. Vertrauen kann man auch nicht erzwingen. Wird es einem entgegengebracht, ist es ein Geschenk mit Verantwortung. Eigenes Vertrauen muss sich entwickeln. Es braucht Zeit. Es basiert auf Erfahrungen, die du mit dem anderen machst. Vertrauen auf Gott oder Vertrauen in Gott ist in jedem Fall gerechtfertigt und wird auch nie enttäuscht. Das heißt nicht, dass Gott alles so macht, wie du es dir vorstellst, aber wir dürfen zweifelsfrei wissen, dass Gott nur gute Absichten mit uns hat. Er die größeren Zusammenhänge im Blick hat und dass alles, was wir in unserem irdischen Leben vielleicht hin und wieder als Enttäuschung wahrnehmen, aus ewiger Perspektive unbedeutend ist. Vertrauen heißt Glauben. Vertrauen heißt sich öffnen. Vertrauen heißt sich anvertrauen. Jean-François Gravelet, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Blondine, war ein berühmter Hochseilartist. Am bekanntesten dürften seine spektakulären Überquerungen der Niagara-Fälle sein, bei denen er auf einem 335 Meter langen Seil in 50 Meter Höhe über dem Wasser balancierte. Seine Vorstellungen wurden von Massen von Zuschauern verfolgt. Und Blondine steigerte bei seinen Vorstellungen meisterhaft die Spannung. Zuerst kam eine relativ einfache Überquerung mit einer Balancestange, dann warf er die Stange weg und vollbrachte die verschiedensten Kunststücke. Im Jahr 1860 kam eine königliche Reisegesellschaft aus Großbritannien, um seine Vorstellung anzusehen. Und Blondine überquerte das Seil zunächst auf Stelzen, dann mit verbundenen Augen. Das nächste Mal machte er auf halbem Weg Halt, um sich mitten auf dem Hochseil ein Spiegelei zu braten. Der Mann ist kreativ. Dann holte er sich unter dem Jubel der Menge eine Schubkarre, schob sie über das Hochseil auf die andere Seite und wieder zurück. Anschließend nahm er einen großen Sack Kartoffeln, tat ihn in die Schubkarre und wieder hin und zurück. Und die Begeisterung der Zuschauer kannte keine Grenzen. Dann ging er zu der königlichen Gesellschaft, trat vor den Herzog von Newcastle und fragte ihn, glauben Sie, dass ich in dieser Schubkarre auch einen Menschen hinübertransportieren kann? Ja sicher, das glaube ich, erwiderte der Herzog. Dann steigen Sie ein, sagte Blondin. Die Zuschauer hielten den Atem an. Der Herzog von Newcastle nahm diese Anforderung aber nicht an. Gibt es sonst jemanden, der mir vertraut? Fragte Blondin. Und keiner hatte den Mut dazu. Schließlich kam eine kleine ältere Dame und stieg in seine Schubkarre. Blondin schob sie über die Niagara-Fälle und wieder zurück, mit verbundenen Augen. Es stellte sich heraus, dass die ältere Dame Blondins Mutter war. Sie war die Einzige, die bereit war, ihr Leben in seine Hände zu legen. Und so wünscht sich Gott auch deine Bereitschaft, dass du dein Leben in seine Hände legst. Er meint es gut mit dir. Er will dich retten. Er hat dein Vertrauen verdient. Er will dich vor den Abgründen des Lebens, vor den Niagara-Fällen und noch von größeren Stürzen bewahren. Und sei es, indem er dich in seine Schubkarre setzt und auf einem ganz schmalen Seil sicher auf die andere Seite bringt. Wichtig dabei ist, dass du es mit dir geschehen lässt, dass du dich ihm anvertraust und auf seine Empfehlungen hörst. Sie dienen deiner Rettung. Vergeben ist nicht viel wert, wenn man nur darüber redet. Vergeben ist sehr, sehr viel wert, wenn wir sie praktizieren. Daher abschließend nochmal zwei Fragen. Gibt es Menschen, von denen du weißt oder ahnst, dass sie dir einen Vorwurf machen? Wann wirst du auf diese Menschen zugehen? Gibt es Menschen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, von denen du dir wünschst, dass sie ihren Fehler, ihre Schuld dir gegenüber einsehen und dich um Vergebung bitten? Wann wirst du auf diesen Menschen zugehen? Meine herzliche Bitte an dich, tu dir selbst den Gefallen und geh auf die Person oder wenn es mehrere sind, auf die Personen zu, die dir eben eingefallen sind, so bald wie möglich und bitte um Vergebungen oder vergib ihnen. Nicht still, sondern indem du mit ihnen sprichst. Erfüllst du dir diese Bitte mit Gottes Hilfe? Amen. Wir wollen mit Gott sprechen. Jesus, du hast für uns den Weg zu einem erfüllten und gelingenden Leben freigemacht. Du hast alles dafür bezahlt, damit wir in der von dir erdachten Freiheit leben können, damit wir und unsere Beziehungen heil sind. Tausend Dank dafür. Mit deinem Blut hast du uns eine Flatrate für unsere Schuld eingerichtet. In jedem Moment und für jede Tat, und geschieht sie auch zum tausendsten Mal oder ist sie riesengroß, dürfen wir sicher sein, dass du uns vergibst und unsere Beziehung zu dir keinerlei Schaden nimmt, wenn wir damit zu dir kommen. Lass uns das ergreifen. Lass uns durch deinen Heiligen Geist erkennen, dass wir nicht gebeugt und gebeutelt durch das Leben laufen müssen, sondern gerade, aufrecht, weil du uns gerechtfertigt hast. Wir müssen auch nicht voller Groll durchs Leben gehen und auch nicht verbittert, denn wenn wir uns deine Vergebungsbereitschaft zum Vorbild nehmen und auch deine Empfehlung, wie nicht die Sonne über unserem Zorn untergehen zu lassen, dann gräbt es sich nicht so tief in uns ein, was uns verletzen könnte, sondern wir spüren die Kraft und die Macht der Vergebung. Es ist deine Kraft, deine Macht und deine Herrlichkeit, die darin sichtbar werden. Wenn wir sie erleben, geht es uns gut. Wenn wir sie praktizieren, geht es uns und anderen gut. Und die anderen erleben auch, was du mit jedem Menschen vorhast. Sie sehen deine Kraft, deine Macht und deine Herrlichkeit, die jedem gelingendes, ewiges Leben anbieten, das hier beginnt. Lass uns das immer bewusst sein und lass uns das in jedem Moment ergreifen. Danke. Amen. Der Friede des Herrn sei mit dir, heute, in der kommenden Woche und in aller Zukunft. Die heilende Wirkung der Vergebung, die Jesus für dich teuer erkauft hat, ströme spürbar und unaufhaltsam durch deinen Körper. Und wo du selbst vergeben sollst, nein, der Heilige Geist erinnere dich daran, wo du Vergebung benötigst, dass du dich an Gott und an den Menschen wendest, dem du etwas angetan hast. Und wo du selbst vergeben sollst, weil jemand an dir schuldig geworden ist, schenke er dir die nötige Kraft dazu, vergeben zu können, damit ihr beide von dieser Last befreit werdet. Amen.